dieses Detailwissen, was man sich aufbaut, hat eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit. Und man muss eigentlich immer wieder am Ball bleiben, damit dieses Wissen, das man selber hat, relevant bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts IT Girls Talk, der Ort, an dem inspirierende Geschichten auf Technologien treffen. Ich bin Lena und jede Woche sprechen wir mit bemerkenswerten Frauen, die in der IT-Branche Wellen schlagen. Wir tauchen ein in ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge, um dich zu ermutigen, deinen eigenen Weg in der Tech-Welt zu gehen. Bevor wir heute starten, möchte ich mich für eure ganzen Rückmeldungen und das Teilen unserer ersten Folge bedanken. Ihr fragt uns häufig, wie ihr uns am besten unterstützen könnt, und zwar genauso. Teilt diese Folge und folgt uns auch bei Social Media, damit wir gemeinsam noch mehr zukünftige IT-Girls erreichen können. Heute bei uns im Podcast Annette Hamann, CIO von Beiersdorf. Ihr alle kennt Beiersdorf, denn sie entwickeln die Produkte von Nivea, Eucerin und Labello. Und genau darum soll es heute gehen. Was hat IT mit Hautpflegeprodukten zu tun? Außerdem sprechen wir darüber, wie ein globaler Konzern wie Beiersdorf Technologien nutzt, um ihre Prozesse nachhaltiger zu gestalten. Passend zur Folge stellt Xisa euch einen Beruf vor, den ich nach der Schule gewählt hätte, wenn ich gewusst hätte, dass es den überhaupt gibt. Bleibt also bis zum Ende dran. Starten wir aber erstmal mit unserem Fakt der Woche, der euch daran erinnert, täglich euren Sonnenschutz aufzutragen.
Hi zusammen, Anna hier. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Beiersdorf hat eine innovative Methode entwickelt, um den UV-Schutz auf der Haut sichtbar und messbar zu machen. Auf diese Weise kann nicht nur gezeigt werden, welche Menge an Sonnenschutz aufgetragen werden muss, um die optimale Schutzwirkung zu erzielen, sondern auch nachgewiesen werden, dass die meisten VerbraucherInnen deutlich zu wenig Sonnenschutz nutzen.
Heute bei uns im Podcast Annette Hamann, CIO von Beiersdorf. Liebe Annette, schön, dass du da bist.
Hallo Lena, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Wir haben ja schon mal ein Interview 2021 mit dir geführt. Das verlinken wir euch natürlich in dieser Folge. Aber lass uns trotzdem noch mal kurz darüber sprechen, wie du eigentlich zur IT und zu Beiersdorf gekommen bist.
Ich bin über die IT nicht direkt gekommen. Ich habe Mathematik studiert. Man muss allerdings auch sagen, dass zu der Zeit, als ich studiert habe, Informatik an vielen Universitäten nicht direkt angeboten wurde, sondern es war Teil der angewandten Mathematik. Und habe dann nach meinem Mathestudium überlegt, was könnte ich eigentlich machen mit dem Mathematikstudium? Und hatte mir dann unterschiedliche Optionen überlegt und wurde dann aber angesprochen, ob ich nicht in die IT kommen möchte. Ich war am Anfang relativ skeptisch, weil es, wie gesagt, nicht so, was ich eigentlich gelernt hatte. Und habe dann aber relativ schnell, als ich dort angefangen hatte, weil ich gesagt habe, ich probiere es einfach mal aus, denn es gibt eine gute Möglichkeit, in einem Unternehmen die verschiedenen Bereiche kennenzulernen. Technologie ist überall vertreten. Das heißt natürlich, wenn man in einem Bereich anfängt, kann man sich dann auch ein Bild machen, wie arbeitet eigentlich die Business-Seite und wäre das, wenn IT dann doch nichts für mich ist, vielleicht eine Option, sich dann weiterzuentwickeln. Ich muss ehrlich sagen, nach den ersten Jahren hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe im Prinzip die Möglichkeit gehabt, wirklich jeden Bereich im Unternehmen kennenzulernen. Und es ist sehr abwechslungsreich, weil sich Technologie natürlich sehr schnell weiterentwickelt und man dementsprechend auch mehr oder weniger alle zwei oder drei Jahre wieder was Neues macht.
Das heißt, du bist aus deinem Mathematikstudium gekommen. Wie hast du denn angefangen, sozusagen dir die IT-Skills anzueignen? Oder sagst du, das brauchte man gar nicht sozusagen, das war Learning by Doing?
Also ich habe sogar tatsächlich etwas programmieren gelernt in meinem Mathematikstudium und habe dann auch für meine Promotion ein Programm geschrieben, was damals aber aufgrund der verfügbaren Rechenleistung und Speicherkapazität der Computer, die mir zur Verfügung standen, nicht so gut funktioniert hatte, wie es wahrscheinlich heute laufen würde. Habe dann aber sehr in einem Bereich angefangen, wo man eigentlich nicht so sehr die technischen Skills brauchte, sondern man eigentlich mehr eine Übersetzungsleistung machen musste, wie funktioniert sozusagen die Applikation, die IT-Applikation und was sind die Prozesse im Business und wie kann ich im Prinzip die Business-Prozesse auf die IT-Applikation mappen. Und was sind dann im Prinzip Anforderungen, die so über die Applikation nicht abgedeckt werden, die man dann eben entweder durch eine Prozessänderung abdecken muss oder aber durch eine Anpassung in der Technologie. Das heißt, es war relativ viel Applikationsmanagement, Projektmanagement, was ich gemacht habe und eigentlich auch Opportunity Management.
Ich finde es sehr spannend, dass du gerade von Übersetzen erzählt hast. Also ich hatte oder habe ja auch in der IT angefangen, vor allem als Projektmanagerin. Und da ging es ja auch vor allem immer darum, zwischen der IT, zwischen den Entwicklern und den Fachabteilungen zu übersetzen, weil sie dann doch manchmal eine unterschiedliche Sprache sprechen und dann manchmal auch aneinander vorbeireden. Was hat denn Technologie mit Hautpflege zu tun? Also wie setzt ihr Technologien bei Beiersdorf ein?
Es gibt bei Beiersdorf nur sehr, sehr wenig Bereiche, wo Technologie eigentlich nicht eingesetzt wird. Aber es sind natürlich immer andere Fokuspunkte. Zum einen geht es natürlich sehr stark darum, mit Technologie Prozesse zu unterstützen oder sie eben zum Teil auch zu automatisieren. Es gibt aber auch Bereiche, wo man eigentlich sagen kann, dass die Technologie ein Hauptenabler ist, weil man ohne Technologie in dem Bereich, was gefordert wird, gar nicht mehr leisten könnte. Und ein großes Thema, was hier mehr und mehr bei uns an Bedeutung gewinnt, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wir haben uns bei Beiersdorf sehr ambitionierte Ziele gesetzt für die Nachhaltigkeit und haben auch jetzt das zweite Mal in Folge ein AAA-Rating bekommen in dem Carbon Disclosure Project. Und ein Teil der Kriterien für dieses Rating ist, dass man Transparenz über seine Daten hat. Mhm. Und das bedeutet natürlich auf der Seite von der Technologieseite her, man muss natürlich die Daten erstmal sozusagen reporten können, aber man muss sie auch überhaupt einsammeln und das geht über den gesamten Wertschöpfungsprozess innerhalb des Unternehmens. Und das ist eine große Aufgabe von der IT-Seite, hier wirklich sicherzustellen, dass wir zum einen die Daten in der notwendigen Qualität haben, die über unseren Wertschöpfungsprozess laufen, aber auch die Daten einsammeln, die natürlich über bevor unser Wertschöpfungsprozess, also alles das, was mit unseren Rohmaterialien, mit unseren Packmaterialien zu tun hat, dass wir auch die in der richtigen Qualität an der richtigen Stelle in unseren Prozess einspeisen, um sie dann transparent dann auch an die Öffentlichkeit kommunizieren zu können.
Das stelle ich mir bei so einem großen Konzern wie euch auch ziemlich komplex vor. Es geht wahrscheinlich dann ja auch noch nicht nur davor, sondern auch danach noch, also auch Transport vielleicht oder genau, was dann mit den Produkten passiert. Das stelle ich mir wirklich sehr, sehr komplex vor, da den ganzen Wertschöpfungsprozess in Daten abzubilden.
Ja, genau. Es ist sehr komplex, es ist sehr facettenreich und es bedeutet aber auch, dass man natürlich jeden Prozess eigentlich mehr oder weniger digitalisiert haben muss. Mhm. Weil, was du gerade das Beispiel mit dem Transport ist natürlich eine Sache. Man muss ja wissen, welche Produkte über welche Route von einem Ort zum anderen gebracht werden. Und das Ganze kann man manuell eigentlich nicht nachhalten, sondern man muss es eigentlich über Tool gesteuert sozusagen zum einen planen, dann auch ausführen und dann kann man am Ende die entsprechenden Daten, die man für sein Nachhaltigkeitsreporting oder auch für sein Nachhaltigkeitsmanagement braucht, herausziehen.
Ja, seid ihr da noch im Prozess oder habt ihr es quasi schon geschafft, die ganze Wertschöpfungskette abzubilden?
Wir haben die Struktur aufgebaut, dass wir im Prinzip alle Daten einsammeln können. Das heißt, wir haben ein Datenmodell aufgesetzt, was wirklich auf den untersten Produktlevel anfängt. Und dann, wo man dann sagt, genau über basierend auf der Zutatenliste für die Produkte, kann man dann im Prinzip die Daten einspeisen, die über unsere Lieferanten reinkommen. Dann ist der gesamte Produktionsprozess angebunden, der gesamte Transportprozess angebunden und dann der Verkaufsprozess angebunden. Wo wir sozusagen noch im Prozess sind und ich denke auch, dass das noch sich über Jahre hinziehen wird, weil natürlich die Granularität und auch die Echtzeit der Daten, die wir einsammeln, mehr und mehr zunehmen wird, ist wirklich in dem, was wir wirklich messen können. Mhm. Also in vielen Bereichen haben unsere Lieferanten nicht wirklich die Daten auf dem granularsten Level, sondern da arbeiten wir zum Teil mit Schätzwerten. Mhm. Wir haben auch bei uns im Produktionsprozess bisher nicht alle Werke damit ausgestattet, dass wir wirklich in Echtzeit Energieverbrauch und Wasserverbrauch messen können, sondern auch das kommt sukzessive jetzt nach und nach. Also wir haben die ersten Werke schon dahingehend aufgestellt und dort sammeln wir die Daten auch so. In anderen Werken aber arbeiten wir mit Mittelwerten.
Ja, okay.
Und das ist halt, wie gesagt, aus meiner Seite ein Prozess, der wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis sich auch wirklich die gesamte Werkstatt von Köpfe, und damit meine ich nicht nur Beiersdorf, sondern auch unser ganzes Netzwerk drumherum, so aufgestellt hat, dass man wirklich auf Produktlevel sagen kann, das ist genau im Prinzip, das sind die ganzen Nachhaltigkeitsmessungen, die für dieses Produkt relevant sind.
Konntet ihr dann schon erste Implikationen daraus schließen? Also gab es dann Bereiche, wo ihr vielleicht erschrocken war, wie viel Energie da verbraucht worden ist, und konntet ihr schon erste Maßnahmen daraus ableiten?
Ja, tatsächlich haben wir das durchaus schon machen können. Dann natürlich, wenn man auf der, wenn man wirklich auf dem Datenmodell ganz unten beim Produkt anfängt, sieht man natürlich auch, was für einen Impact zum Beispiel der Produktionsprozess hat, mhm, und dann aber auch der Transportprozess. Und dann kann man zum Beispiel abwägen, wo produziert man dieses Produkt besser, weil auch die einzelnen Produkte unterschiedliche CO2-Emissionen aufweisen. Und dementsprechend kann man jetzt eigentlich viel besser optimieren, als man es vorher gemacht hat. Natürlich, klassischerweise guckt man ja gerade im Produktionsnetzwerk sehr stark nach den Gesamtkosten. Aber jetzt haben wir halt über unser Datenmodell auch noch die Dimension der Nachhaltigkeit mit reingebracht. Und da kommen dann durchaus auch andere Entscheidungen zustande, als würde man nur auf Kosten gucken.
Ja, ist ja sehr schön zu sehen, dass Technologie halt auch so einen Impact haben kann, gerade was auch Nachhaltigkeit allerdings angehen kann, weil das ja wirklich auch ein Thema ist, was viele beschäftigt und uns ja auch alle irgendwie nicht loslassen wird. Ich habe gerade gelesen, das ist wieder der heißeste Sommer seit den Aufzeichnungen war dieses Jahr. Deswegen sehr cool zu sehen, wie ihr Technologien nutzt, um das messen zu können überhaupt, weil man kann ja nur das verbessern, was man überhaupt messen kann.
Genau.
Und ja, dass ihr wirklich versucht, so die komplette Wertschöpfungskette abzubilden. Ja, sehr, sehr cool, dass man das mit Technologien umsetzen kann. Nutzt ihr Technologien dann auch noch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Innovationsbereich oder in der Kundenanalyse oder in der Produktentwicklung? Also gibt es da noch weitere Bereiche, wo ihr Technologien einsetzt?
Wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt kaum Bereiche, wo wir keine Technologie einsetzen. Ja. Also die Schwerpunkte, also wenn man wirklich einfach einmal guckt, sozusagen, wenn wir über unsere Technologiearchitektur gucken, dann sieht man natürlich in gewissen Bereichen, würde ich mal sagen, ist die Architekturmap ein bisschen kleiner aufgestellt und in anderen Bereichen sehr groß. Und ich meine, die Bereiche, die du natürlich gerade genannt hast, alles das, was mit der Herstellung und des Transports unserer Produkte zu tun hat, da haben wir natürlich sehr, sehr viel Technologie im Einsatz, weil wir natürlich auch mit den Produkten, die wir herstellen, einen sehr hohen Grad an Automatisierung haben. Und dementsprechend muss das alles stark technologieunterstützt sein. Sehr ähnlich ist es im Bereich Produktentwicklung, weil natürlich auch unsere die Produkte, die wir herstellen, zum einen sind wir sehr innovationsgetrieben. Das heißt, wir versuchen immer wieder auch wirklich Produktneuheiten herauszubringen, was dann aber auch bedeutet, dass wir natürlich die ganze Palette mit diesen Neuheiten ausstatten wollen und dementsprechend relativ viele neue Produkte entwickeln müssen, was dann auch wiederum nur funktioniert, wenn man sie mehr und mehr automatisiert, den Entwicklungsprozess. Und dann aber natürlich auch die Produktqualität sicherstellen zu können. Denn wir stellen Hautpflegeprodukte her, und da sind auch zum Beispiel sehr viele Cremes mit drinne. Und eine Creme besteht immer aus einem Gemisch von Wasser und Öl in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Und zum Beispiel ein großer Test, den wir haben, ist ein Stabilitätstest. Das heißt, es bedeutet, wenn ich die Creme kaufe, in meinen Schrank stelle, wie lange bleibt sie als Creme sozusagen in dem Zustand im Töpfchen drinne, und ab wann fängt an, sich das Wasser vom Öl wieder zu trennen. Mhm. Das sind sogenannte Stabilitätstests, und das ist etwas, was, sagen wir mal so, klassischerweise, wenn man es analog macht, stellt man halt das Cremetöpfchen hin, am besten ins Fenster, damit die Sonne drauf scheint, damit man dann eben, weil das den Prozess etwas verschnellert, um dann zu sehen, okay, ab welchem Zeitpunkt fängt an, sich die Formel wirklich wieder zu separieren. Und das Ganze versuchen wir jetzt auch über AI-Simulationen zu beschleunigen, sodass wir da viel frühzeitiger merken, je nachdem, wie sich das Licht bricht, ab wann sich die beiden Substanzen trennen. Und dann natürlich auch über die Zeit im Prinzip eigentlich schon versuchen können, Vorhersagen zu machen bei bestimmten Zusammensetzungen, wie stabil ist die Formel und wie weit nicht.
Du hast ja gerade schon auch AI genannt. Wie schaffst du es dann bei diesen ganzen komplexen Themen, gerade wenn ihr auch so unterschiedliche Bereiche habt, da sozusagen dich in die Themen einzuarbeiten, den Überblick zu behalten? Oder sagst du vielleicht auch, du bist eher die Generalistin, deswegen hast du natürlich von jedem Thema irgendwie Ahnung, jetzt aber nicht in der Tiefe, dafür hast du deine Fachexperten? Oder wie gehst du davor, diese ganzen Themen von Cloud bis AI bis hin zu Produktionstechnologien irgendwie einen Überblick zu behalten?
Also für meine Rolle ist es auf jeden Fall notwendig, eine Generalistin zu sein. Denn am Ende muss ich alle Themen, die bei uns in der IT anfallen, also ich muss sie am Ende kommunizieren können. Also natürlich, man muss die Themen so darstellen können, dass sie verständlich sind, wenn man zum Beispiel die Budgetplanung für das nächste Jahr macht. Man muss aber natürlich auch eingreifen können und unterstützen können, wenn es irgendwo Probleme gibt. Das heißt, ich muss schon sicherstellen, dass ich einen groben Überblick in allen Bereichen habe. Und dann gibt es natürlich dann wiederum die anderen Sachen. Und da geht es dann mehr darum, was sind eigentlich neue Möglichkeiten über Technologie? Und da versuche ich etwas tiefer einzudringen, aber es ist natürlich auch aufgrund der Vielfalt der Themen immer nur, also es ist für mich etwas tiefer, aber wahrscheinlich immer noch auf einem sehr generalistischen Niveau.
Ja.
Und am Ende hat man dafür aber dann natürlich auch seine Organisation und das ist dann natürlich auch immer, deswegen ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass man in seiner Organisation möglichst diverse Talente hat mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Ausbildungen, weil man dadurch dann natürlich auch sehr viel unterschiedliche Aspekte und Ideen reinbekommt und sich dann so über die Vielfalt in der Organisation dann natürlich relativ schnell einen guten Überblick geben lassen kann.
Ja, sehr spannend. Wir haben jetzt ja schon ein paar Podcasts aufgenommen und da kam immer wieder das Thema auf, dass man halt häufig in Führungspositionen halt eher generalistisch unterwegs ist.
Ja.
Und den Überblick über die Themen haben muss, aber halt nicht mehr so in die Tiefe einsteigen.
Ja. Und vielleicht wenn ich da noch eins, weil wo du das jetzt gerade sagst, das ist natürlich auch aus meiner Sicht im Technologiebereich eine echte Herausforderung, weil wenn man sich in anderen Bereichen überlegt, was man im Studium gelernt hat, was man in seinen ersten Rollen in Unternehmen oder in der Wirtschaft oder in Behörden oder so lernt, da kann man am Ende immer noch sehr viel von mitnehmen, weil sich eigentlich die Funktionen weniger verändern. In der Technologie ist es aber so, wenn ich natürlich jetzt erzählen würde, in welcher Programmiersprache ich meine Promotion geschrieben habe, da würden wahrscheinlich alle lachen, weil es das heute nicht mehr gibt. Und wenn ich dann auch erzählen würde, ich meine, ich habe früher sehr, sehr viele SAP-Projekte gemacht, da habe ich SAP R2-Migration zu SAP R3-Migration gemacht. Auch das ist heute überhaupt nicht mehr im Einsatz.
Ja.
Und dementsprechend ist gerade in der IT-Branche natürlich dieses Wissen, dieses Detailwissen, was man sich aufbaut, hat eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit. Und man muss eigentlich immer wieder am Ball bleiben, damit dieses Wissen, das man selber hat, relevant bleibt. Das ist aus meiner Sicht auf der einen Seite eine große Herausforderung, aber es ist eigentlich für die Aufgabe an sich auch eine große Chance, weil man eben immer wieder an neue Themen herangeführt wird und so immer wieder sehr viel mehr lernt.
Ja, man lernt auf jeden Fall nicht aus im IT-Bereich, das stimmt. Ja,
auf jeden Fall nicht.
Gibt's immer wieder Neuerung und neue Trends, die man dann mal mitmacht und sich mit beschäftigt und schaut, wie kann man die eigentlich ja für sich persönlich, aber natürlich auch im Unternehmenskontext einsetzen. Vielleicht, weil wir ja auch viele junge Zuhörerinnen haben, die auch nach Vorbildern in Tech suchen oder vielleicht noch ganz am Anfang stehen und gar nicht wissen, wo soll's hingehen, wie finde ich mich in der IT-Branche zurecht. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich raten, wenn du ganz am Anfang der Karriere stehst?
Ich denke, wenn man am Anfang seiner Karriere steht, ist es zum einen wichtig, möglichst breite Erfahrung zu sammeln, also möglichst in unterschiedliche Bereiche reinzuschauen, um dann, denn die IT ist sehr vielfältig. Also wir haben das ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Man hat natürlich sehr viel Projektmanagement-Komponenten, man hat sehr viele Rollen, die sehr stark an den Business-Funktionen sind, weil man natürlich Technologie für Funktionen oder für bestimmte Prozesse einführt. Man hat aber auch sehr viele sehr technische Rollen. Wenn man sich überlegt, dass im Augenblick viele Unternehmen Cloud-Strategien aufbauen, Cloud-Migration machen, das sind natürlich eher technische Rollen, wo man zwar auch einen Projektmanagement-Ansatz hat, aber weniger dieses Mappen hat zwischen dem, was Technologie können muss und was eigentlich die Business-Funktionen brauchen. Und man hat natürlich Development-Rollen, wo man eigentlich sehr kreativ unterwegs ist, weil man sich überlegen muss, wie schaffe ich es eigentlich, bestimmte Anforderungen in eine technologische Sprache zu übersetzen. Und ich denke, es ist wichtig, dass man sich am Anfang ein bisschen, wenn man nicht von Anfang an sich sicher ist, das ist mein Bereich die Richtung, in die ich gehen will, dass man sich unterschiedliche Sachen anschaut, um einfach auch für sich selber festzustellen, was ist das, was mir am meisten Spaß macht. Denn aus meiner Erfahrung, wenn einem ein Thema und ein Bereich Spaß macht, zum einen ist man sehr motiviert und wenn man sehr motiviert ist, bringt man auch die Leistung, die man braucht und kommt auch dann in die Richtung voran, in die man sich mit seiner Karriere entwickeln möchte.
Ja, auf jeden Fall. Und da auch nochmal an unsere Zuhörerinnen, man muss sich ja auch nicht für immer auf ein Thema irgendwie festlegen. Man kann immer wechseln und sagen, ich möchte jetzt noch was anderes ausprobieren. Und man ist nicht für immer auf ein Thema, auf eine Technologie, auf eine Programmiersprache irgendwie verhaftet, sondern man kann da auch nochmal den Switch machen. Das habe ich ja auch gemacht. Bin ja auch nochmal von BWL dann eher zu IT gewechselt. Und vielleicht wechsle ich auch irgendwann wieder zurück oder so. Das hat ja ganz viele Wege und Perspektiven. Genau, wir haben ja auch schon mal, ich habe auch den Podcast von der Hackerschool gehört mit dir und deiner Tochter. Nämlich, die studierte ja zwischen auch Informatik, was mich natürlich sehr freut. War das schon immer ihr Berufswunsch, weil du sozusagen auch in der IT bist? Oder wie ist es dazu gekommen?
Wenn man meine Tochter vor 2 Jahren gefragt hätte oder vor 3 Jahren gefragt hätte, was möchtest du mal machen, hätte sie gesagt, eigentlich weiß ich es nicht genau. Und IT war aus meiner Sicht zumindest, was ich als Mutter weiß, auch definitiv nicht auf ihrer Liste. Und sie ist mehr oder weniger durch Zufall auf die Möglichkeit gekommen. Und es kam so ein bisschen, ich hatte Kontakt aufgenommen, es gibt in Deutschland Studiengänge für Frauen. Und zwar gibt es einen Studiengang an der Hochschule Berlin, das ist Informatik und Wirtschaft. Und es gibt einen Studiengang Informatik an der Hochschule in Bremen. Und das sind Studiengänge, die speziell nur für Frauen sind. Und ich hatte Austausche mit den Professoren dort, weil mich das durchaus interessiert hat, was eigentlich sozusagen, wo sie eigentlich mit diesem Studiengang oder was ihre Zielgruppe für diesen Studiengang ist.
Ja.
Hab das dann zu Hause beim Abendbrot klassisch, wie man sich das vorstellt, erzählt. Und meine Tochter meinte, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Und für mich ist das ein großartiges Beispiel. Sie macht das jetzt, sie ist jetzt im 4. Semester. Ihr macht das total viel Spaß. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, dass ich diese Möglichkeit aufgetan habe, den Studiengang Informatik in einem anderen Umfeld zu ermöglichen. Denn ich glaube, so ein bisschen das, was ich auch über die Professoren mitbekommen habe, ist dieses Umfeld, dieser geschützte Raum, wo viele Frauen sich dann doch überlegen, ich probiere mal Informatik aus. Denn am Ende ist es, und ich denke, da ist die Informatik auch nicht oder sollte nicht anders sein als andere Studiengänge. Man fängt ja am Anfang an. Man muss keine Voraussetzungen haben. Trotzdem habe ich oft den Eindruck, dass sich Frauen etwas weniger geeignet für diesen Studiengang fühlen als viele der Männer in ihrem Umfeld, weil sie sehen, die Männer sind die ganze Zeit am Videospielen oder machen viel mehr Sachen, die technikbezogen sind. Und mein Eindruck ist im Augenblick, dass sich viele Frauen dann deswegen von Anfang an denken, so, vielleicht bin ich dafür nicht geeignet, weil ich das nicht mache. Oder nicht so viel mache oder nicht so ausgiebig mache. Und da bietet dann natürlich dieser Studiengang, wo die Frauen am Anfang alle zusammen sind, eine Möglichkeit, an diese Hürde zu überwinden. Die Studiengänge gehen bis zum Bachelor, der Master ist dann wieder im normalen Umfeld. Aber ich denke, gerade diese ersten Semester helfen eben auch dann ein gewisses Selbstbewusstsein in dem Bereich zu bekommen, dass man eben sagt, ich kann das auch lernen.
Ja.
Und es macht mir Spaß. Und dann gehen die Frauen eigentlich weiter. Und ich war dann tatsächlich auch bei einer Veranstaltung einmal an der Hochschule Bremen eingeladen, wo auch viele im Prinzip Alumnis wieder zurückkamen und dann auch erzählt haben, was sie machen. Und es war eigentlich sehr inspirierend. Und viele aber von denen haben gesagt, ich hätte es nicht gemacht ohne diese Chance.
Ja, ich finde deswegen auch das super schön, dass es diesen Studiengang gibt, weil es halt wirklich irgendwie die Einstiegshürde halt senkt. Und man sagt, okay, ich bin dann im geschützten Raum, ich bin dann mit anderen Frauen, die vielleicht genauso wenig Ahnung erstmal nur von Informatik haben wie ich selber, weil ich bin ja damals auch an der Uni gefragt worden aufgrund meiner naturwissenschaftlichen guten Noten, dass ich nicht ob ich nicht lieber Wirtschaftsinformatik machen möchte, und ich habe es mir auch nicht zugetraut. Ich habe gesagt, ich habe nichts mit Informatik zu tun, ich weiß nicht mehr, was das ist, auf gar keinen Fall mache ich das. Und ja, vielleicht wenn ich die Chance gehabt hätte, das mal auszuprobieren oder halt in einem Raum zu machen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass alle anderen schon 5 Jahre weiter sind, hätte ich es mir vielleicht auch eher zugetraut. Ja. Deswegen auf jeden Fall toll, dass
ich diesen... Ich glaube, ihr habt ja auch einen Podcast mit 2 Studentinnen von dem Studiengang gemacht, oder?
Genau, ja, wir haben auf jeden Fall, genau, das checkt auf jeden Fall mal aus. Wir haben auf unserem Blog ein Interview mit 2 Studentinnen, die auch total begeistert davon erzählen. Genau, und vielleicht ist das ja für die eine oder andere was, sich da mal auszuprobieren. Vielleicht noch, wo wir jetzt gerade schon bei Möglichkeiten und so sind, was sind dann so aus deiner Sicht so Skills, die man mitbringen sollte für die IT-Branche, nochmal so ganz, ganz klassisch?
Das ist jetzt natürlich meine Erfahrung. Ich denke, man kann wahrscheinlich, es gibt viele Wege, um eine Erfolg oder eine erfolgreiche Karriere zu machen. Aber aus meiner Sicht, das, was ich am wichtigsten finde, ist zum einen erstmal ein gewisses analytisches Denken, weil es eben, wir hatten das jetzt ja schon ein paar Mal, man hat sehr oft diese Übersetzungsleistung zwischen, was kann die Technologie und was möchte ich eigentlich mit der Technologie machen? Was soll eigentlich, wobei soll mir die Technologie helfen? Und das sozusagen in ein gemeinsames Verständnis zu bringen, dass beide Seiten sozusagen zum einen die Anforderungen stellen und zum anderen die Technologie entwickeln müssen, das gleiche Verständnis haben, das ist aus meiner Sicht durchaus eine gewisse analytische Herausforderung in vielen Bereichen. Und was man dann auch natürlich noch benötigt, ist eine gute Kommunikation, weil man eben oft vermitteln muss in der IT. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich sehr stark auf meinen Werdegang bezogen, weil ich viel an dieser Schnittstelle zwischen den technischen Teams und den Business-Teams gearbeitet habe. Wenn man in Development Teams ist, hat man wahrscheinlich andere Herausforderungen. Von daher möchte ich das nicht unbedingt verallgemeinern.
Nee, klar.
Und ich glaube, das andere, was super wichtig ist, ist eine gewisse Neugier und auch eigentlich eine gewisse Kreativität, weil man natürlich, wenn man jetzt das Thema AI, jeder spricht über AI, aber AI alleine macht gar nichts. Ich muss ja irgendwie eine Idee haben, wie ich die Technologie nutzen kann. Und dafür braucht man aus meiner Sicht eine gewisse Kreativität und man braucht auch eine gewisse Offenheit, Prozesse oder Bereiche anders zu denken. Weil natürlich immer dann, wenn ich mit Technologie in einen Bereich reingehe, verändere ich den Bereich. Und dazu braucht man auch dann eben die Offenheit und man muss natürlich dann auch gewillt sein, sich zu ändern.
Ja, auf jeden Fall. Und Change Management ist da ja auch immer ein großes Thema, weil ja, es ist manchmal unbequem und manchmal wollen Mitarbeitende oder Personen sich auch nicht verändern. Und es ist immer ja auch am Anfang häufig sehr viel. Man weiß nicht, wo es hingeht, wie setze ich es eigentlich genau ein. Da spielen ja auch viele Ängste auch häufig mit rein. Deswegen ja, ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Was machst du denn bei Beiersdorf oder was macht ihr bei Beiersdorf, um sozusagen mehr junge Frauen für Tech zu begeistern? Oder was machst du auch ganz persönlich in dem Bereich?
Wir haben unterschiedliche Bereiche, weil natürlich, natürlich haben wir mehr Männer bei mir in der Organisation als Frauen. Und um das Ganze aber anzugehen, muss man im Prinzip aus meiner Sicht an unterschiedlichen Bereichen ansetzen. Das heißt, das eine ist, was wir ja auch schon gesagt haben, eigentlich müssen wir mehr Frauen dazu begeistern, in die Informatik zu gehen. Also man muss dann im Grunde genommen schon frühzeitig dieses Interesse wecken oder aber auch die Option aufzeigen. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man Leute fragt, was macht denn ein Informatiker? Die Antwort, die man bekommt, deckt wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Möglichkeiten, die man mit Informatik hat, ab. Das heißt, es herrscht noch sehr viel Unwissen, was man eigentlich für Optionen sich aufbaut, wenn man in ein Informatikstudium geht. Das heißt, da arbeiten wir zum Beispiel viel mit der Hackerschool zusammen. Das heißt, zum einen, also wir unterstützen sie, aber wir gehen natürlich auch mit unseren Mitarbeitern aktiv mit der Hackerschool in Schulen rein. Wir bieten natürlich auch, wenn Schüler kommen für Praktika, Berufspraktika, versuchen wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten, die Schüler bei uns aufzunehmen und ihnen auch aufzuzeigen, was man in der IT alles machen kann. Ähnlich ist es dann auch im Studium, dass wir natürlich auch da versuchen, mit Studenten die Möglichkeit über Praktika oder auch über Werkstudentenjobs in die IT reinzukommen, um eben auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, in welchen Bereichen kann ich eigentlich überall arbeiten. Ja. Und dann hat man natürlich im Grunde genommen auch die Chance, Frauen, die im Berufsleben stehen, in die IT reinzubringen. Das sehe ich auch als großen Gewinn für die IT-Abteilung an, weil man natürlich jemanden, der schon in einem anderen Bereich Erfahrung hat, wenn man den bei sich in die Organisation reinholt, hat man relativ viel Wissen, wie der Prozess funktioniert. Man versteht auch oder man hat jemanden im Team dann, der die Sprache dieser anderen Organisation spricht. Das heißt, der dann auch gut vermitteln kann. Und den Frauen bietet es die Möglichkeit, sie haben schon viel Erfahrung, die sie auf der Prozessseite mitbringen und sie lernen dann den IT-Aspekt noch dazu. Das heißt, auch da versuchen wir immer, wenn es Leute, und das sind natürlich nicht nur Frauen, das bieten wir gleichmäßig auch für Männer an, wenn Interesse besteht, in die IT reinzukommen, dass wir immer versuchen, diese Möglichkeit auch zu eröffnen, weil es einfach wichtig ist, dass dieses Verständnis, was IT macht, was Informatik macht und was man mit Technologie erreichen kann, wir viel breiter streuen müssen, als es im Augenblick noch eigentlich existiert.
Genau da vielleicht anknüpfend. Wir haben ja viele auch Quereinsteigerinnen, die uns zuhören und die bei IT-Girls unterwegs sind. Und wir bekommen ganz häufig die Frage oder die Herausforderung mitbegeben, ich bekomme gar keine Chance, mich zu zeigen. Also die haben dann irgendwie eine Weiterbildung gemacht, ein Coding-Bootcamp zum Beispiel oder so und sagen dann, aber irgendwie die Unternehmen laden mich nicht mal ein zu einem Bewerbungsgespräch. Hast du da vielleicht noch einen Tipp oder einen Hinweis, wie man sich da vielleicht auch noch besser verkaufen kann und wie man vielleicht die Chance hat, sozusagen dann den Quereinstieg zu schaffen in einem Unternehmen?
Also das Thema, was du ansprichst, das sehe ich auch, dass das definitiv eine Herausforderung ist und dass das aber auch natürlich eine Herausforderung auf der Unternehmensseite ist, wie man es eigentlich besser schafft, im Prinzip Quereinsteiger, und das ist jetzt nicht nur bei der IT relevant, das ist natürlich überall woanders relevant, auch im Prinzip besser sichtbar zu machen. Weil viele Prozesse das im Augenblick nicht hergeben. Und wir haben bei uns auch, arbeiten wir auch gerade mit unserem HR-Team zusammen, um zu gucken, wie können wir eigentlich den Prozess auch für solche Talente viel durchlässiger machen. Wenn man jetzt auf die andere Seite geht, was ich denke, ist es wichtig, in einen persönlichen Kontakt zu kommen. Denn wenn man erstmal einen persönlichen Kontakt hat, dann geht man so ein bisschen natürlich um den Standardprozess rum. Weil man dann natürlich auch sich viel gezielter bei einer Person bewirbt, die dann den Lebenslauf oder dann im Prinzip die Bewerbung in den entsprechenden Pool mit reingibt. Und da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viel Formate. Also ich kenne das natürlich eher, dass wir dort mit hingehen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich für jede Person, die sich eben für einen Schritt in die IT interessiert, das auch eine Option. Es werden ja viele Hackathons organisiert, wo eben auch Firmen beteiligt sind, wo Firmen zum Teil Challenges stellen. Und da, wenn man sich an solchen Formaten beteiligt, als jemand, der interessiert ist an einer Karriere in der IT, dann bekommt man natürlich direkt den Kontakt mit den Firmen. Und viele Firmen haben dann auch gleich ihre offenen Stellen. Und wenn man da dann anfängt, direkt das Gespräch sucht, hat man aus meiner Sicht eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch eingeladen wird.
Ja, das gebe ich auch immer unseren Zuhörerinnen mit. Und lass dich auch nicht so von Begriffen wie Hackathon oder so abschrecken. Genau. Man muss noch kein erfahrener Hacker sein, sondern ich habe auch mal bei einem Hackathon teilgenommen und habe da dann primär vor allem erstmal das Projektmanagement in dem Team übernommen. Aber man kann sich da super viel einbringen. Und gerade Hackathon ist ja auch total viel Kreativität und es macht extrem viel Spaß. Also falls ihr mal die Möglichkeit habt, bewerbt euch auf jeden Fall. Da gibt es auch wirklich ganz, ganz viele Formate, die wir auch bei uns immer mal wieder veröffentlichen auf unseren Kanälen. Lieber Annette, wir sind tatsächlich schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Halbe Stunde geht immer schnell um. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights und Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. War wirklich wieder inspirierend und ich glaube auch wirklich ein paar konkrete Tipps, die wir mitnehmen können. Deswegen vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, wieder dabei sein zu dürfen.
Um euch jetzt noch einen ganz konkreten Weg in die IT-Welt zu zeigen, hat Cisa jetzt noch für euch den Beruf der Woche.
Code Your Career. Ich bin Cisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du bist neugierig auf die Verbindung zwischen Biologie und Technologie? Du möchtest das volle Potenzial des menschlichen Körpers erforschen? Du suchst nach innovativen Wegen, die menschliche Leistungsfähigkeit zu steigern? Dann ist der Job der Biohacking-Expertin genau richtig für dich. Biohacking-Expertinnen arbeiten an der Schnittstelle von Biologie und Technologie, um den menschlichen Körper zu optimieren. Du entwickelst neue Methoden zur Verbesserung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit, experimentierst mit biologischen Systemen und treibst die Forschung im Bereich der Selbstoptimierung voran. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du analysierst biologische Daten, testest neue Biohacking-Techniken und dokumentierst deine Ergebnisse, um sie mit der Community zu teilen. Die Zukunft in diesem Bereich umfasst die Entwicklung personalisierter Gesundheitsstrategien, die Nutzung von Gen-Editing-Technologien und die Integration von Wearables zur kontinuierlichen Überwachung und Optimierung der Gesundheit. Falls du Fragen hast oder gerne mehr erfahren möchtest, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Vielen Dank, Sisa, und vielen Dank an Annette und das gesamte Beiersdorf-Team, die uns schon seit dem Start von IT Girls als Kooperationspartner unterstützen. Ich war wieder beeindruckt, was Technologien besonders auch im Nachhaltigkeitsbereich bewirken können. Wenn euch Hautpflege und Kosmetik interessieren, könnte dies ein Bereich sein, um in der IT einzusteigen. Vielleicht auch als Biohackerin, meinen Traumberuf. Das war's für heute, liebe IT-Girls. Wir hoffen, dass euch diese Folge inspiriert hat und euch daran erinnert, dass keine Grenzen gesetzt sind, wenn es um eure Träume in der Tech-Welt geht. Nächste Woche verrät uns Claudia Pohling ihre Tipps rund um eine Karriere in der IT. Vergesst nicht, uns zu folgen, um keine zukünftige Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.